Oasis waren, und das haben sie auch geschafft, egal ob sie vor 80 Leuten 1993 Manchester University gespielt haben oder 1996 vor 250.000 Leuten Knebworth. Es war The People's Band. Es waren unsere Jungs. Und da haben natürlich so Figuren wie Boner, Gixie oder die Schlagzeuger Alan White und Tony McCarroll auch ihren Anteil dran.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chaos and Glory, die erste mehrteilige deutschsprachige Audiodokumentation über Oasis. Mein Name ist Nick Sauter und mit mir im Studio einmal mehr mein guter Freund und Fellow Oasis-Nerd Olli Kastenhuber. Olli, grüß dich.
Hey Nick.
Heute in Folge 7 soll es um das Spätwerk von Oasis gehen und um die verschiedenen Besetzungswechsel. Mhm. Und da hat uns Christian Seidel, der Musikjournalist, gleich zu Beginn schon die richtige Vorlage geliefert.
Die Besetzungswechsel gehen ja nicht erst im Jahr, wo sprechen wir denn, 99, 2000 los,
ja, genau.
Sondern schon 1995 mit der mehr oder weniger uncharmanten Auswechslung des Drummers der ersten Stunde, Tony McCarroll.
So ist es, ja. Tony McCarroll hat ja das legendäre Debütalbum eingetrommelt, ne, Definitely Maybe, hat dann tatsächlich auch noch diese Zwischensingle, ne, Whatever, kam ja zwischen Definitely Maybe und Morning Glory im Winter 94 raus, die hat er auch noch eingetrommelt.
Ja.
Und, korrigier mich, wenn ich falsch liege, er hat auch auf dem Morning Glory Album, das dann schon sein Nachfolger bespielt hat, hat er dann noch Some Might Say gemacht. Ne?
So ist es. Der erste Gig seines Nachfolgers, Alan White,
ja,
war eine Playback-Performance von Some Might Say bei Top of the Pops.
Wow, guter Einstieg, oder?
Und zwar also Donnerstag, so besagt die Legende. Und wir wissen, dass wir bei Oasis mit Legendenbildung, wir müssen immer vorsichtig sein, ob das auch die Fakten sind, aber so wird sich's erzählt. Am Donnerstag ein Treffen zwischen den Gallagher-Brüdern, eigentlich nur Noel, glaube ich, und Alan White, weil Alan Whites Bruder der Drummer von Paul Weller war. Mhm. Ist er nicht mehr, aber war er viele Jahre. Und der hat quasi den Kontakt hergestellt. Und dann hat man sich donnerstags getroffen, zwei Bier getrunken, festgestellt, er kommt zwar aus London, Alan White,
ja,
aber er ist ein Mod und er fährt gern Roller. Und deswegen close enough for Rock'n'Roll, den nehmen wir. Und cooles Ding, hier ist die Single, bitte bis morgen Playback lernen, dann Freitag Aufzeichnung bei Top of the Pops.
Total Pro. Man muss dazu sagen, Alan Whites Bruder und er, beide sind absolute Ausnahmedrummer. Ich bin ein großer Paul Weller-Fan. Ich finde die beiden White-Brüder super an den Drums, ja.
Aber natürlich ganz anders als, ja, Tony McCarroll, also stilistisch. Ja. Tony McCarroll ist in meinen Augen, bringt der diese Punk-Komponente,
ja,
die bei Definitely Maybe so stark da ist.
Ja.
Aber, und ich glaube, Noel Gallagher hat da nie ein Geheimnis draus gemacht, dass der fähigkeitstechnisch limitiert ist. Und es gibt diese Urban Legend, dass die Drums auf Bring It On Down auf der Definitely Maybe nicht von Tony McCarroll gespielt wurden.
Ja.
Jetzt muss man dazu sagen, dass Noel Gallagher wohl selbst ein passabler Drummer zu sein scheint.
Ja, ich habe das auch schon gehört oder irgendwo gelesen, aber ich bin mir nicht sicher. Gibt es da Namen in die rumflattern, wer das gemacht haben soll, Bring It On Down damals?
Noel Gallagher.
Ah, wirklich?
Okay. Also aber es gibt keinen Drummer von außen.
Ja, okay.
Das wurde wohl von dem Produzenten damals vorgeschlagen. Hm. Ja, wenn wir das nicht hinkriegen, I know a guy that knows a guy und der kommt schnell rüber und zockt es ein. Und dann, also offiziell, die Credits gehen an Tony McCarroll. Ob das so war, werden wir nicht klären können. Also Olli, Tony McCarroll ist raus, Alan White ist drin. Jetzt steigt 99 Gixie aus.
Genau. Und 1999, also ein paar Jahre später, hat dann Tony McCarroll, wie soll es anders sein, die Band verklagt. Ne? Er wollte Geld. Und er hat sich einen Anwalt genommen, sehr interessant. Der gleiche Anwalt hat 1995 Pete Best in einem Gerichtsverfahren gegen die Beatles vertreten und hat dem guten Mann 2 Millionen Pfund rausgekloppt aus den Beatles. Ja.
Nicht schlecht.
Dann dachte sich Tony McCarroll, na, den schnappe ich mir auch, ne, für meinen eigenen. Ich bin auch Drummer einer großen britischen Band, rausgekickt worden und schnappe den gleichen Anwalt. Er hat es dann zu 550.000 Pfund geschafft, die er bekommen hat. Und er hat aber, das ist ganz, ganz wichtig und meiner Meinung nach eine fatale Entscheidung, er hat die Future Royalties, also die zukünftigen Tantieme wahrscheinlich, kann man sagen, auf die hat er verzichtet.
Jetzt, das ist jetzt die Frage, ob das sehr clever war.
Ich bezweifle es stark.
Ich bezweifle es auch stark, aber es gibt dieses berühmte Foto von Tony McCarroll, als er aus dem Gerichtsgebäude rauskommt und Ringo Starr-mäßig seine Victory-Zeichen, Winston Churchill-mäßig, muss ich eigentlich sagen, seine Victory-Zeichen in die Luft reckt und sich da also ganz offensichtlich über den Geldsegen freut. Mhm. Weiß nicht, ob es auf lange Sicht war vielleicht eher so ein Schlachtengewinn und kein Kriegsgewinn.
Ja, man muss natürlich dazu sagen, über eine halbe Million Pfund ist natürlich 1999 ein Haufen Geld.
Auf jeden Fall würde ich auch nehmen. 1999 war ich 15, hätte ich nichts gegen 550.000 Pfund gehabt. Okay, also wir haben jetzt seit den Morning Glory Zeiten also Alan White am Schlagzeug und 1999 steigt jetzt als erstes der Bassist Quigsey aus, Paul McGuigan, der vorher schon 2-3 Mal kurzzeitige Absenzen hatte, ist unter anderem nicht zu sehen im Wonderwall-Video.
Genau.
Da ist ein Ersatzmensch drin, der dann wiederum auf Tour war mit Oasis und da nach wenigen Wochen in den Sack gehauen hat mit den berühmten Worten I'm missing me bird.
Ja, also Scott McLeod
genau,
war das, ne?
Scott McLeod. Ich vermisse meine Freundin und dann abgereist ist. Und dann sah es wohl eine Zeit lang so aus, als müsste man Konzerte canceln, weil kein Bassist da. Unter anderem ein Konzert im Earl's Court in London. Und Paul McGuigan hat sich dann aber breitschlagen lassen oder sich umentschieden und ist erstmal wieder dazu und hat weitergespielt bis zum Jahr 1999, an dem es ihm endgültig reicht und er sich tatsächlich ins Privatleben komplett zurückzieht. Und seitdem, habe ich geguckt, existieren keine 5 Fotos von dem Mann. Das letzte aus dem Jahr 2023. Das sieht da einfach aus wie ein normaler Gentleman Mitte 50, der sich Semmeln holt oder Brot holt. Olli, Quigsey ist draußen und jetzt haut Bonehead in den Sack.
Ja, was da los war, ich kann es nur mutmaßen. Ich glaube, gab es ein offizielles Statement. Ich glaube, der war wahrscheinlich auch finanziell sehr gut ausgestattet und konnte wahrscheinlich gleichzeitig diesen Wahnsinn nicht mehr ertragen. Das ist meine Theorie.
Ja, ich glaube, das würde ich so unterschreiben. Es gab ein Statement, dass Bonehead sich auf sein Privatleben konzentrieren will und auf seine Rolle als Familienvater, der zu dem Zeitpunkt eigentlich, also Noel hatte seine erste Tochter, aber ist getrennt von seiner Frau. Und bei Bonehead ist es so, dass er wirklich den klassischen Familienvater machen möchte. Das war zumindest das offizielle Statement. Die beiden sind also draußen und jetzt beginnt eine kurze Phase der Verwirrung, die in dem Musikvideo für Go Let It Out, also der nächsten Single und Vorboten für das nächste Album Standing on the Shoulder of Giants, gibt es da einen Vorboten, nämlich.
Im Video von Go Let It Out sieht man 4 und nicht 5 Mitglieder von Oasis. Und wer natürlich die Besetzung kennt, dem fällt auf, dass Noel den Bass spielt und der neue Gitarrist, Gam Archer, zum ersten Mal zu sehen ist.
Richtig, Gam Archer spielt Gitarre, Noel Gallagher spielt Bass bei einer Bassline, von der ich sicher sagen würde, dass Quigsey die so nicht hingebracht hätte, vielleicht musikalisch. Das könnte auch ein Grund für den Abschied gewesen sein, dass vielleicht der Wunsch bestand, musikalisch komplexere Sachen zu machen. Gam Archer kommt also ins Spiel, ist aber zu diesem Zeitpunkt kein unbeschriebenes Blatt in der britischen Musikszene. Selber ehemals oder zu diesem Zeitpunkt sogar noch Leadgitarrist und auch Leadsänger einer Band namens Heavy Stereo, die ein ganz gut besprochenes, ganz gut angenommenes Album gemacht hat, muss man sich vorstellen, Heavy Stereo soundtechnisch klar verhaftet in diesem 60s beeinflussten Britpop der späten 90er Jahre, aber mit so einem leichten Glamrock-Touch. Also das geht in so eine T-Rexige Richtung. Gibt's auf Spotify, kann ich euch in den Shownotes verlinken. Können wir vielleicht einen Song in unsere Spotify-Playlist, die wir für euch haben, mit reinschmeißen, damit ihr auch mal, falls noch nicht geschehen, Heavy Stereo gehört habt und Gam Archer als Leadsänger, was ja bei Oasis dann so auch nie passiert ist. Und genau, Gam kommt ins Bild und sieht auf jeden Fall schon mal rock'n'rolliger aus als sein Vorgänger an der Gitarre. Aber wer kommt noch rein? Er kommt ja nicht alleine, aber erstmal sind sie nur zu viert für dieses erste Video.
Genau. Die Rolle als Bassist, die bleibt dem Noel nicht. Der wechselt wieder zurück an die Gitarre und natürlich kommt Andy Bell ins Spiel. Andy Bell war vor Oasis bei mindestens zwei Bands, die mir jetzt im Begriff sind, und zwar bei Ride, ne, eine Shoegaze-Band. Und
kultig und bekannt, wohlgemerkt. Ja, ja, also
hatten auch großartige Singles, Leave Them All Behind oder Vapor Trail, sind wirklich schöne Songs. Und er war danach, Ride, glaube ich, da gab es auch diverse Turbulenzen in der Band. Und nachdem die aufgelöst wurden, hat er dann Hurricane Number One gegründet mit einem neuen Sänger. Alex Lowe hieß der. Der hatte eine sehr kernige Stimme, sehr, viele sagen auch im Liam ähnlich. Ja. Mhm. Und da ging es in eine andere Richtung. Ride waren ja eher so verspult, Shoegazer-Soundmäßig, und Hurricane Number One waren eher so eine Rock'n'Roll-Band. Wer das Album mal gehört hat, die fahren unterm Radar meines Wissens nach, die kennen nicht viele Leute, aber das ist ein sehr gutes Album.
Hurricane Number One hat tatsächlich überraschend viele Fans dafür, dass es zur Veröffentlichungszeit verhältnismäßig unerfolgreich war. Und natürlich auch in Deutschland gibt es da Fans der ersten Stunde. Wir haben zwei gefunden, die ihr aus unseren vorigen Folgen schon kennt, nämlich Thomas und Rainer Marshall, Oasis Ultras von der deutschen Band Atomic.
Ja, bei Ride oder Hurricane Number One ein Hit nach dem anderen. Also zum Beispiel Hurricane Number One war leider keine erfolgreiche Band. Für mich war die beiden Alben, die rausgebracht haben, waren besser als die letzten drei Oasis-Alben.
Also da hat der Andy
Bell... Die letzten vier Alben.
Bei Hurricane Number One hat der Andy Bell seine besten Songs geschrieben. Natürlich werden die meisten Songs bei Ride, weil das ist die Kultband mit Leave Them All Behind und so weiter, aber für mich persönlich...
Die Britpop-Songs, also die, wo in die Britrock-Richtung gegangen sind, die waren bei Hurricane verschossen worden.
Also das ist underrated, ohne Ende, das Debütalbum von denen. Das ist unglaubliche Songs sind da drauf, als Gitarrenspiel, unglaublich.
Oder auch beim zweiten, Only the Strongest Will Survive, das sind ja Wahnsinn, das sind ja Hymnen.
Damals war ja der Alan McGee von denen Manager, und der hat ja gesagt, die sind eigentlich der Zeit voraus. Weil die haben damals dann schon so elektronische Elemente mit reinbracht, was jetzt Kasabian macht. Und das, glaube ich, hat er gemeint. Aber leider ist, ja, die Zeit war noch nicht reif für die Musik. Deswegen hat es der Andy Bell auch aufgelöst.
Aber auf der anderen Seite kann er froh sein. Wäre es ein Erfolg geworden, also so ein Medium-Erfolg, dann wäre er nie zu Oasis gekommen.
Ja, die Marshalls haben es ja gerade erwähnt. Beide Bands, Hurricane Number One und Ride, waren auch Creation-Bands. Alan McGee natürlich, das Label-Oberhaupt, ne, das auch Oasis dann gesigned hat, ist eine streitbare Aussage. Sie sagen gerade, dass beide Bands nur Hits produziert haben. Ich bin auch Fan. Ist die Frage, ob wirklich alles All Killer, No Filler war?
Hits sind ja oft eine persönliche Definitionssache. Bei Hurricane Number One muss man leider sagen, kommerziell jetzt nicht der absolute Oberburner. Aber wie die Marshall-Brüder uns hier gerade schon mitgeteilt haben, hat es auch was Gutes. Nämlich so hatte Andy Bell die Nerven, bei Oasis einzusteigen. Übrigens legendärerweise als Bassist, während er eigentlich gelernter Gitarrist ist. Und auch da gibt's die Urban Legend, dass er binnen weniger Tage sich einen Bass gekauft hat und gelernt hat, Bass zu spielen, um bei Oasis den Basspart zu übernehmen. Also es ist ganz interessant, wie diese beiden, also Gem Archer und Andy Bell, zu Oasis kommen. Von Gem Archer gibt's diese Geschichte, dass er nach Hause, kommt ursprünglich aus Nordengland, zu seiner Mutter gegangen ist, um die mal wieder zu besuchen, und hat sich den Fernseher angeschalten, und da gab's in den, was damals für Oasis-Ereignisse normal war, in den Spätabend-Nachrichten Top-Meldung, dass Bonehead die Band verlassen hat, und er in einem Interview selbst erzählt, dass er sich gedacht hat, ah, fuck, die lösen sich jetzt auf, und ging dann, saß mit seiner Mutter zusammen, und in dieser Zeit hat wohl das Büro von Oasis schon versucht, ihn zu erreichen, und hat auf dem Anrufbeantworter gesprochen, und er hat es erst am nächsten Tag abgehört und dann zurückgerufen und hätte quasi beinahe seinen großen Call to Action verpasst. Anderer Fun Fact zu Gem Archer, ich nehme an, dass es für Andy Bell auch gilt, aber sicher verbrieft weiß man es von Gem Archer, dass er die ersten Shows für Oasis zu einem Standardtarif, einer Standardgage gemacht hat, die von der britischen Musikervereinigung festgelegt wird und wurde und für jedes gespielte Konzert gleich ist. Und es waren damals, also 99, 2000, waren es starke 400 Pfund, was dazu führt, dass also Gem Archer für 400 Pfund pro Abend im Wembley-Stadion sein Können aufgeführt hat.
Jeder muss sich erstmal die Sporen verdienen, gell?
Ja, ja, und wie unser Producer, der Christian, vorher schon gesagt hat, es waren immerhin 800 Pfund am Wochenende. Ja. Also das ist ein schönes Handgeld, würde ich mal sagen. Genau, also Gam Archer ist in der Band, Andy Bell ist seit neuestem Bassist und ist jetzt in der Band. Alan White bleibt noch ein bisschen, um die Riege der Besetzungswechsel fertig zu kriegen und wird dann auch geschasst irgendwie und die Gründe sind mysteriös.
Ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich weiß noch ein Noel Gallagher-Interview, wo er so natürlich halb im Spaß sagt, ja, man kann einfach nicht mit dem Schlagzeuger arbeiten, der dann sagt, oh, meine Katze ist krank und so, ein typischer Gallagher-Spruch halt einfach. Ich weiß nicht, was er damit sagen wollte. Ich denke mal, dass er damit sagen will, dass Alan White die Band nicht mehr ernst genug genommen hat. So fasse ich das auf. Ja.
Witzigerweise ist es was ich... Also im Nachhinein ist man immer schlauer, ja. Aber mir ist aufgefallen bei den Spät, und wir sprechen ja heute in der Folge auch noch über die weiteren Alben jetzt, die bis zur Auflösung noch erschienen sind, ist mir aufgefallen, dass die Alan White Sachen nach, also mit der Standing on the Shoulder of Giants, uninspirierter wurden, was das Spielen angeht. Ich bin selbst von Haus aus Schlagzeuger und habe da immer irgendwie drauf geachtet. Ich dachte mir, dass das also sehr uninspiriert ist. Er hat halt den Don't Look Back in Anger Phil irgendwie 20 Mal verwendet.
Interessant.
Unter anderem in Stop Crying Your Heart Out drin.
Okay.
1:1.
Interessante Wahrnehmung, wäre mir jetzt nicht so aufgefallen, aber.
Ja. Hauen wir euch in die Playlist. Erst Don't Look Back in Anger, dann Stop Crying Your Heart Out zum direkten Vergleich. Also nur das kleiner persönlicher Exkurs.
Ja.
Aber Alan White wird durch einen sehr prominenten Namen ersetzt.
Der Sohn von Ringo Starr, nämlich Zach Starkey, übernimmt die Drums dann für Oasis und ich glaube, das ist natürlich so ein Full-Circle-Moment.
Absolut.
Für die Gallaghers, dass sie sagen, sie haben Beatles-Blut in der Band.
Besser kann es nicht sein. Von Noel Gallagher ist die Aussage überliefert, dass man sich zusammengesetzt hat und ich würde das machen. Ich hätte Bock, bei euch mitzuspielen und seine Aussage war, bring mir das Autogramm deines Vaters and you're in. Das ist dann eine Besetzung, die einige Jahre hält, zwei Alben hält. Also Zach Starkey spielt die Drums auf Don't Believe the Truth und auf dem letzten Album Dig Out Your Soul. Mhm. Wird dann aber, ich glaube, weil er Verpflichtungen mit The Who hat, bei denen er auch seit den frühen 90ern am Schlagzeug sitzt, wird er nochmals ersetzt.
Zach Starkey war vor und nach Oasis bei The Who. Mittlerweile weiß man, da gab es auch jetzt böses Blut, ne?
Ja.
Übler Abgang bei der Band. Ja, und für die Live-Konzerte von der Tour vom letzten Album wurde dann Chris Sharrock verpflichtet.
Seines Zeichens sehr bekannt als langjähriger Drummer in der Robbie Williams Band. Ausgerechnet, bitte unbedingt unsere Folge über die Rivalitäten anhören, wo wir nicht nur mit Blur uns beschäftigen, sondern auch mit den kleinen Späßchen, die Oasis über die Jahre mit Robbie Williams getrieben haben und andersrum. Chris Sharrock, also lange Jahre Drummer bei Robbie Williams und davor, und jetzt wird's cool, der Typ, der auf dem The Lars Mega Smash-Hit There She Goes getrommelt hat.
Mhm. Unfassbar schöner Song. Wer die Band nicht kennt, kurzer Exkurs, das Album, das erste und einzige Album der Lars.
Es gibt nur eins.
Gibt nur eins, legendärer Abgang.
Das Album von The Lars ist unter den Britpop-Fans, gilt es als absoluter Schatz und auch so ein bisschen als Vorläufer und Vorkämpfer. Ist, glaube ich, schon 87 erschienen und es gibt ein mysteriöses zweites Album, das Lee Mavers, der Sänger und das einzige konstante Mitglied von The Lars, mehrfach wohl versucht hat aufzunehmen in den letzten 30 Jahren, aber es ist einfach, also...
Er war nie zufrieden.
Chinese Democracy von Guns N' Roses ist sogar mittlerweile erschienen. Also ich glaube nicht, dass das noch was wird. Jetzt haben wir die Besetzungswechsel soweit durch. Jetzt schauen wir doch mal, wie sich die neuen Mitglieder so eingefügt haben. Und da wird ja erstmal optisch was deutlich.
Da kam aber auch so der Style in die Band. Also die waren halt auch immer so sharp-dressed man und dann ging es auch mit Liam und seinem Pretty Green irgendwie los, dass das halt auf einmal so Dressmen waren. Und dann wollten alle ausschauen so wie die. Dann kamen die Jeansjacken-Phase aus Standing on the Shoulder of Giants und auf einmal musste man dann ein Schweinegeld für Pretty Green ausgeben, um so zu sein wie Liam Gallagher. Dann musste man sich wieder ihm anpassen und er sich nicht uns.
Pretty Green, Olli. Das Modelabel von Liam Gallagher.
Schöne Klamotten, stylisch. Aber absurd teuer.
Ist eine Apotheke, muss man sagen. Für die besser betuchten Hörerinnen und Hörer unter euch, sicher vielleicht von Interesse. Wir haben hier übrigens gehört, Stefan Riem vom Musikexpress, habe ich noch gar nicht gesagt, der mit diesem Statement hier mal klar gemacht hat, dass mit dem Einstieg von Andy Bell und Gem Archer der Style bei Oasis eingekehrt ist. Erstes und richtig gutes Beispiel ist der Live-Mitschnitt aus dem Wembley-Stadion, wo tatsächlich die Band in meinen Augen zum ersten Mal nicht mehr so aussieht wie die Lads von nebenan, sondern einfach wie Stars. Mhm. Jeansjacken wurden gerade erwähnt.
Ja.
Hat auch für mich als Jugendlicher damals was mit mir gemacht und ich lief dann mit einer Jeansjacke rum, die nur den obersten Knopf geschlossen hatte.
Dito.
Sehr zur Erbaulichung meiner Klassenkameraden, ja, glaube ich, die sie gedacht haben, was denn jetzt hier los ist.
Am besten noch Union Jack Button auf der Tasche, auf der aufgenähten, ne?
So, genau, das hat noch gefehlt. Nee, wichtig ist, dass da eigentlich, also Oasis sind jetzt eigentlich fairerweise nicht mehr die größte Band auf dem Planeten. Sie sind vielleicht noch die größte Band in Großbritannien. Mhm. Und jetzt kommt plötzlich dieses Thema Mode, Optik und Style mit dazu, das eigentlich bei anderen Künstlern und traditionell ein extrem wichtiges ist. Und da haben wir mit jemandem gesprochen, der das weiß, nämlich Alex Gernandt, der ehemalige Chefreporter von der Bravo.
Die großen Bands, ja, die sind natürlich alle mehr als nur Musik, ja. Also du hast so Gruppen wie, sagen wir mal, Electric Light Orchestra, ja, da weißt du im Prinzip nichts über Jeff Lynne und die anderen und so weiter. Das ist tatsächlich nur die Musik. Aber wenn du dir dann die Stones anschaust, ja, mit Mick und Keith und Ronnie und Charlie früher, ja, das war ja spektakulär, das war großes Kino, ja. Und auch klamottenmäßig, ja, also ich meine, auch Liam und Noel sind ja große Stars. Ja, also die haben dann die Mod-Mode der Mitte 60er wieder aufleben lassen und so weiter. Was haben sie für Sonnenbrillen an? Wie haben sie die Haare? Mal lang, mal kurz, ja. Was für Sneaker tragen sie, ja? Was für Parkas oder Jacken, ne? Sieht man sie auch mal im Sakko? Fragezeichen. Also das war immer toll. Und ich glaube, zu allen großen Künstlern, Künstlerinnen gehört eben auch das Thema Style, Optik, Haare. Ja, fängt ja schon bei Elvis an mit der Haartolle. Ja, über die Beatles, Pilzköpfe. Ja, also das ist ein Riesending. Auch das gehört dazu und Oasis haben da geliefert.
Guter Punkt, den er da hat. So sehr immer gesagt wird, bei Oasis geht es um die Songs und so, was ja stimmt. Rock'n'Roll und Popmusik ist ein oberflächliches Business. Ne? Und wenn die nicht so ausgesehen hätten, wie sie aussehen, dann wäre das auch nicht so diese Weltkarriere geworden, wahrscheinlich, wie sie dann war.
Absolut richtig. Und in unseren Gesprächen mit Künstlerinnen und Künstlern, die heute in Bands spielen, zeigt sich auch, dass sich da nicht viel geändert hat. Ja. Namentlich bestätigt uns das Flo Kiesling von der Band Van Holzen.
Ich habe so ein Interview von Liam gehört, wo er gesagt hat, ey, wenn ihr scheiße ausseht, juckt mich gar nicht, wie gut eure Musik ist. Ihr müsst irgendwie auch cool sein, weißt du, ihr müsst irgendwie als Band gut aussehen und so. Und finde ich schon auch. Also ich finde, das muss irgendwie so Hand und Fuß haben und Sinn ergeben und ein Vibe sein. Und das finde ich bei denen irgendwie auch cool, ja. So die Fotos und so, die gucke ich mir sehr gerne an. Ist auf jeden Fall in vielen Moodboards von unseren Fotoshootings gelandet. Und waren so, ja, so ein bisschen der Style, die Richtung inspiriert uns schon sehr, ja.
Natürlich könnte man das auch als Widerspruch sehen, findest nicht, weil sie haben am Anfang ihrer Karriere, waren sie die Typen von nebenan, aber mit einem Liam halt in der Mitte, ne, der einfach Charisma hatte und später waren sie dann eher die Rock'n'Roll-Styler.
Ja, und es geht auch, also man kann ihnen ansehen, dass sie Stars geworden sind, während ja. Liam eigentlich der Einzige war, der mit 19 und Arbeitslosenhilfe schon Star war. Olli, ich finde das beste Beispiel für den Lad von nebenan, der dann die Band verlässt und es kommt ein Star dafür, ist Bonehead, der eigentlich, also ich will dem Mann nichts Böses, aber mit deutlich sich zurückziehendem Haupthaar und einer ausgewaschenen Lederjacke, die er meistens getragen hat, war der jetzt nicht der Inbegriff des Rockstars, aber er hatte was, womit sich die Leute identifizieren konnten.
Genau, er hatte auch irgendwie Humor, also das wird ja immer wieder bestätigt, wenn man die Filme über die Band aussieht, dass der meistens, wenn der Liam Schabernack getrieben hat, war der Bonehead mit dabei.
Ja, ja genau. Ja.
Also er war so der witzige Typ auch.
Viel Scheiße im Kopf, auf gut Deutsch, ja. Im positiven Sinne.
Und Liam sagte auch mal tatsächlich, dass er ein sehr unterschätzter Musiker ist. Also scheinbar, ich glaube, er ist jetzt kein Virtuose, aber er kann Klavier spielen, Gitarre und so und ist ein sehr solider Mucker.
Ja, trotzdem oder gerade deswegen ist es so eine Identifikationsfigur und das sieht auch unser Kollege Stefan Rehm vom Musikexpress so.
Dass die anderen da auch mit überschaubarem Talent irgendwie einfach so dabei waren, das war, glaube ich, wichtig als Anknüpfungspunkt. Und dann kommt der Graham Archer mit seiner Mod-Rod-Stewart-Frisur und alles und die waren halt zu perfekt letztlich. Also es wäre interessant gewesen, wären die ein bisschen, wie gesagt, so 2 Jahre früher eingestiegen, was hätte daraus irgendwie entstehen können. Aber das waren dann einfach versierte Profis. So. Also ein Graham Archer konnte man nicht sein. Aber wenn es sich ein Wochenende lang hinsetzt mit der Gitarre und der jemand Powerchords beibringt, dann kann man innerhalb von einem Wochenende Bonehead sein und so. Und dieses Versprechen gab es halt dann nicht mehr.
Super Aussage vom Stefan. Ja, ich denke, das hat damit mit reingespielt. Der Wunsch, was wäre gewesen, wenn Graham Archer vielleicht 2 Jahre früher eingestiegen wäre, hätte sich vielleicht, weiß ich nicht, ob Noel Gallagher da schon so weit gewesen wäre, um sich irgendwie in sein Songwriting rein quatschen zu lassen. Aber damit wollen wir uns jetzt beschäftigen. Bei Graham Archer möchte ich noch eins dazu sagen, bevor ich es vergesse. Ja. Seit der Mann bei Oasis in der Band ist, habe ich den Eindruck, dass es bei beiden Gallaghers zur Grundregel gehört, in jeder Band, in der sie auftreten, entweder Graham Archer oder jemanden dabei zu haben, der so aussieht wie Graham Archer.
Also, genau. Ja.
Liam Gallaghers Solo-Band ist zumindest Bass und die 2 Gitarristen könnten die Söhne respektive kleineren Brüder von Graham Archer sein.
Absolut. Und er hat ja auch bei BDI mit Liam gespielt und war danach aber wieder bei den High Flying Birds mit Noel. Also der.
Ich glaube, dass der als verbindendes Element sehr unterschätzt wird. Das war, glaube ich, so der einzige, mit dem immer alle geredet haben. Und Andy Bell hat mal ein Interview gegeben in den späten 2010er Jahren, wo er gesagt hat, er hat mit Noel seit der Auflösung nicht mehr gesprochen.
Mhm.
Also da scheint der Kontakt zumindest zeitweise abgebrochen zu sein. Jetzt haben wir uns genug über die Personalien unterhalten. Jetzt wollen wir wieder zu dem kommen, was wirklich wichtig ist, nämlich die Mucke. Und wir haben mit dem Journalisten und Autor Thorsten Groß, den haben wir uns ausgespäht als Gesprächs- und Einschätzungspartner für das Spätwerk, die letzten, jetzt muss ich rechnen, 1, 2, 3, 4 Oasis-Alben, die zwischen 2000 und 2009 bis zur Auflösung erschienen sind. Und wir gehen da chronologisch vor. Wir lassen den Thorsten Groß mal den Aufschlag machen bei Standing on the Shoulder of Giants und lassen es uns dann nicht nehmen, euch Hörerinnen und Hörern auch unseren Senf mit dazu zu geben. Thorsten Groß, bitte.
Ich finde, das ist jetzt wirklich das Album, wo sie kreativ so ein bisschen leer gelaufen sind, wo ganz viel von dem, was oft Behirner vorgeworfen wurde, tatsächlich Realität war. So, ne? Auch das ist ja wahnsinnig groß gedacht, schon im Titel, wie absurd anmaßend. So, ne? Also wenn man so wie ich diesen typische Gallagher-Sprücheklopferei mal eher humorvoll gesehen hat, dann kann man das natürlich auch sehr, sehr lustig finden. Aber es ist natürlich auch komplett größenwahnsinnig, ist ja gar keine Frage. Und das aber dann viel mehr als beim Album davor, wie ich finde, verbunden mit einer schon kreativen Sackgasse so ein bisschen. Und auch Liam ist über die Jahre ein ganz okayer Songwriter geworden jetzt. Aber da war es definitiv noch nicht. Ich kann schon verstehen, dass dann der kleine Bruder auch mal was schreiben durfte. Wäre nicht nötig gewesen. Ich finde immer noch so Fucking in the Bushes als Opener ganz geil. Den spielen sie auch immer noch gern vor den Konzerten. Insofern bleibt von jedem Album irgendwas, aber ich finde, das ist auf jeden Fall eins der schlechteren, vielleicht sogar das schlechteste.
Oh, das schlechteste Album, Olli.
Hm. Er könnte recht haben, wobei ich muss sagen, nein, für mich ist und bleibt.
Ich weiß, was mein schlechtestes Album ist in meinem Ranking.
Ohne es vorwegzunehmen, aber für mich ist Standing on the Shoulder nicht das schlechteste Album.
Ja.
Aber es war das Jahr 2000, weißt du, neues Jahrtausend. Die Band hat massive Wechsel durchgemacht in der Besetzung. Die Zeiten haben sich geändert, ne? Und dann Noel sagt auch immer in den Interviews, er hatte einfach nicht genügend gute Songs.
Ja, und Liam konnte zu dem Zeitpunkt, das schätzt Thorsten Groß, glaube ich, ganz richtig ein, zumindest auch keine großartig passablen Songs beisteuern. Auch nur einen in Little James. Ich persönlich finde Standing on the Shoulder of Giants okay. Jetzt muss ich dazu sagen, ich finde fast alles von Oasis mindestens okay. Also ist das natürlich auf hohem Niveau. Ich mag einige Songs sehr gerne. Ich mag Where Did It All Go Wrong sehr gerne. Ja. Ich mag I Can See a Liar sehr gerne und mein Favorite Roll It Over.
Mhm, großartig.
Der es sogar in ein Liam Gallagher Solo-Set geschafft hat vor ein paar Jahren mal.
Genau.
Die Singles Go Let It Out fand ich, ja, okay. Who Feels Love fand ich nicht okay, nicht so toll.
War der erste psychedelische Song der Band.
Ja.
Wenn man es mal genau nimmt, so mit diesen Backwards-Gitars und so, oder?
Wie findest du das? Jetzt mal abgesehen davon, dass es Beatlesque ist wie die Hölle.
Witzigerweise ist es Songwriting-mäßig der Wahnsinn, wahrscheinlich nicht, aber ich mochte diesen Vibe und den Sound von dem Song. Also von Who Feels Love, dieses psychedelische, groovige, fand ich schon ganz cool eigentlich.
Ich denke, was wir gleich sagen können, was sich durchziehen wird, ist, dass es, ich denke, da sind wir uns einig, auf jedem Album, bis auf eins, Spoiler Alert, gibt es Songs, die wirklich sehr gut sind und die dem Standard der ersten 2,5, 3 Alben entsprechen und die da in meinen oder in unseren Augen auf demselben Qualitätslevel sind. Das war auf jeden Fall Standing on the Shoulder of Giants. Dein Favorite Song auf Standing on the Shoulder of Giants noch?
Wahrscheinlich Gas Panic.
Ich wusste, dass das kommt. Ja. Und das wollte ich hören. Jawohl. Toller Song.
Und Thorsten hat es ja eh schon gesagt, auch der Opener, ne? Also Fucking in the Bushes, ein absoluter Wahnsinnstrack, um auf die Bühne zu gehen. Ne? Also da weiß jeder sofort, was los ist. Und ich glaube und hoffe auch natürlich, dass Fucking in the Bushes das Intro für die Reunion-Shows wird.
Das glaube ich auch. Ich denke, das ist geritzt. Gehen wir 2 Jahre weiter. Nächstes Album, wieder einiges anders. Noch der gleiche Drummer, Alan White spielt noch. Gam Archer und Andy Bell sind jetzt so weit in der Band gesettelt, dass sie bei Heathen Chemistry zum ersten Mal auch songwriting-technisch mitmischen. Wir lassen wieder unserem Gast den Vortritt und sagen, Thorsten Groß, deine Meinung zu Heathen Chemistry.
Damals, als das erschien, weil da sind so 3, 4 Sachen drauf, finde ich, die super reingeballert haben. Hindu Times als erste Singles fand ich super, weil das irgendwie so abgehoben hat. Das hatte so einen sonnigen Charakter wieder und so weiter. Und dann dachte ich, ja, wenn das jetzt alles so wird, dann ist es ja großartig. Aber es wurde nicht alles so. Und aus heutiger Sicht ist es vielleicht sogar das schwächste Album. Ich bin mir da ein bisschen unsicher. Finde ich also auch nicht so stark. Ich mag Hindu Times immer noch. Ich mag eigentlich auch, weil ich ein Faible für solche Schmachballaden habe. Stop Crying Your Heart Out und 2, 3 andere Sachen sind okay. Little by Little ist der beste Song wahrscheinlich. Es wurden dann immer die Noel-Songs, ne? Das fällt jetzt langsam auf, weil die besten, die er dann selbst noch geschrieben hat, hat er auch selbst gesungen. Aber insgesamt eins der schwächeren Alben, wenn nicht sogar das schwächste.
Little by Little, der beste Song für Thorsten Groß. Mhm. Hindu Times tatsächlich witzigerweise ein kleines Rip-Off, das niemals, hier mal wieder ein Exkurs in Useless Knowledge. The Hindu Times hat ein Gitarrenlick geklaut vom Stereophonics-Song. Check My Eyelids for Holes heißt der Song.
Genau, auf dem ersten Album.
Auf dem ersten tolle Album. Platte. Superband, super Platte. Fand auch Noel Gallagher und hat sich gleich mal das Gitarrenriff gescored und hat es in The Hindu Times verbraten. Und Kelly Jones von den Stereophonics hat der Sache aber relativ schnell seinen Segen gegeben. Die Krachigkeit, von der Thorsten hier spricht, hat mich damals auch sehr abgeholt. Fand ich gut. Allerdings, und da gebe ich ihm recht, sind wirklich einige sehr schwache Nummern auf Heathen Chemistry. Also Force of Nature von Noel Gallagher ist einer, der in meinen Augen gerade im Noel-Werk völlig vergessen wurde und zwar zu Recht mittlerweile. Also an den denkt einfach niemand mehr an den Song. Auf der anderen Seite kommt Liam mit Songbird. Mhm. Also wie stehst du dazu? Ich finde, das war der erste Song, wo ich positiv bemerkt habe, dass der ja gar nicht vom Noel ist.
Ja, ich finde diesen Song super charmant. Er ist wahnsinnig kurz, 2 Minuten irgendwas, glaube ich, Laufzeit.
2:07.
Genau, extrem simples Riff. Ich meine, Oasis haben allgemein simple Gitarrenriffs, aber ich glaube irgendwie 2 Akkorde die ganze Zeit. Vielleicht ist noch irgendwann ein dritter dabei, keine Ahnung. Aber es ist wirklich ein charmanter, schöner, kleiner Song.
Und wir haben es ja schon angekündigt, Gam Archer und Andy Bell greifen erstmals songwriting-technisch ins Geschehen ein mit, wie schätzt du es ein, vernachlässigbaren Beiträgen. Also von Gam ist Hung in a Bad Place auf der Platte und von Andy Bell ist A Quick Beep einfach nur ein Instrumental.
Also ich finde die beiden Beiträge der neuen Mitglieder hier eher vernachlässigbar. Die glänzen dann später nochmal mit ein paar Beiträgen, aber das hier ist für mich jetzt natürlich meine Meinung nur, aber für mich ist das nichts.
Ja, Füllermaterial.
Ja.
Da sind wir uns einig, da sind wir uns auch mit Thorsten Groß einig. Wir gehen weiter, nochmal 2 Jahre. bis zur Veröffentlichung des Albums Don't Believe the Truth. Da können wir vielleicht vorab sagen, dass die generelle Presselage damals und auch das Feedback der Fans also extrem positiv war im Vergleich zu den beiden Alben davor und das generell so als Return to Form angesehen war. Jetzt schauen wir mal, ob Thorsten Groß das auch so sieht.
Auch da wieder nicht die ganz großen Hits, gibt aber fantastische Einzelsongs. Es ist relativ ausbalanciert. Es ist insgesamt wahrscheinlich sogar das mein Lieblingsalbum der späteren Oasis-Jahre. Ich mag, wie man reinkommt mit Turn Up the Sun. Ich finde immer noch Mucky Fingers super. Laila ist nichts Außergewöhnliches, aber schon ein guter Oasis-Smasher auf jeden Fall. Ich finde ganz fantastisch The Importance of Being Idle. Part of the Cure mag ich. Da ist viel drin und ich mag das Album ganz gerne.
Ja, da steige ich gleich ein, Laila.
Ja.
Auf Platte fand ich ihn immer so ein bisschen stumpf, wenn ich ehrlich bin. Aber live, ganz ehrlich, ein absoluter Wahnsinnssong. Wenn die Leute da total durchdrehen und alle springen, das ist schon ein sehr, sehr cooler Live-Song.
Sagt Noel Gallagher ja auch. Also ja. Wir sind jetzt im Jahr 2003, 4, 5, sieht er Oasis teilweise, so hat er es zumindest in späteren Interviews gesagt, als Auftragsarbeit. Also er guckt sich's an und sagt, was sind wir? Wir sind eine Stadion-Rock-Band, also versuche ich Songs zu schreiben, die als Stadion-Rock-Hymnen funktionieren. Und ich denke, Laila, und wir nehmen's vorweg, auf Dig Out Your Soul gibt's den Song Shock of the Lightning, der eigentlich ins gleiche Horn bläst, der da ganz ähnlich unterwegs ist. Mucky Fingers ist für mich auch ein vernachlässigbarer Song, aber Agree to Disagree mit Thorsten Groß. Jeder, wie es ihm gefällt. Worauf er nicht eingegangen ist, sind die Beiträge von den neuen Mitgliedern. Wie findest du die?
Sehr interessant tatsächlich, weil ich Keep the Dream Alive von Andy Bell auch nicht als Hit sehe, aber ich finde, es ist ein toller Song. Ich mag die Gitarrenarbeit, überhaupt den ganzen Vibe von dem Song.
Es fällt schon auf, was Gam und Andy da reinbringen, noch 60s-lastiger ist oft als das, was die Gallagher-Brüder so zusammen basteln. Mhm. Von Gam Archer ist A Bell Will Ring auf dem Album und das ist eigentlich ein Ticket to Ride-Rip-Off von den Beatles. Also viel 60s-mäßiger kann ein Drum-Part eigentlich nicht sein. Ich finde, insgesamt ist es ein starkes Album. Und ich würde dem Thorsten Groß recht geben, vom Spätwerk auf jeden Fall eigentlich mit Abstand das Beste und Konstanteste. Siehst du auch so?
Ja. Ich.
Fällt dir ein besseres Spätwerk-Album ein?
Ich schwanke zwischen Heathen Chemistry und diesem Album.
Das ist sehr interessant.
Genau.
Okay.
Man muss aber noch erwähnen, dass dieses Album auf einer sehr versöhnlichen Note endet, mit Let There Be Love, wo du wieder beide Gallagher-Brüder im Gesang hast. Finde ich eine ganz nette Abrundung.
Ja. Lassen wir so stehen. Und kommen jetzt zum letzten Album. Jetzt weiß ich nicht, ob ich sagen muss, vom bisher letzten Album in der Oasis-Diskografie, weil es gibt ja die wildesten Gerüchte, was da noch so passiert. Aber bisher zum letzten Album, Dig Out Your Soul aus dem Jahr 2008. Thorsten Groß macht mal wieder den Anfang.
Das war irgendwie so ein Album, wo damals ganz viele absolut willens waren, es als Meisterwerk erkennen zu wollen mit aller Kraft. Und es wurde ja auch viel besser rezipiert als die davor. Und auch ich habe mich da erstmal reingestürzt. Den Test der Zeit hat es dann irgendwie auch nicht ganz so gut überstanden. Trotzdem finde ich, sind ein paar tolle Sachen drauf. Gleichzeitig ist es aber auch ein Album, was im Grunde schon die Solo-Karrieren so ein bisschen vorweggenommen hat. Die Tendenz, dass Noel seine besten Songs gleich selbst singt, die ist hier noch deutlicher erkennbar. Und sie sind auch schon stilistisch eigentlich komplett in der Richtung, wie er es dann später mit den Soloalben gemacht hat, so, ne? Die großen Sachen, die da so drauf sind. Die es durchaus gibt zum Teil, das gibt's auf jeden Fall. Falling Down muss man da vor allem nennen. Falling Down hätte 1:1 auf jedem Noel Gallagher Soloalbum sein können. Auch genauso, wie es gespielt und produziert ist, zum Beispiel. Während Shock of the Lightning zwar einerseits so ein bisschen Hindu Times 2.0 ist, aber andererseits wiederum auch sehr typisch für die besseren Songs von Liams späteren Soloalben und so weiter. Aber das sind zum Beispiel Stücke, die ich schon gerne mag. Ich würde es insgesamt nicht zu hart urteilen. Ich mag ein paar Sachen ganz gern aus dem Album. Hab damals kurz sogar gedacht, ich finde es besser als Don't Believe the Truth. Ich glaube, heute finde ich Don't Believe the Truth besser.
Interessant, weil er auch sagt, er hat seine Meinung zwischenzeitlich geändert, geht mir manchmal auch so. Ich muss ihm aber widersprechen, für mich definitiv das schwächste Oasis-Album.
Ja.
Ich muss zur Verteidigung des Albums aber auch sagen, dass es das Album ist, das ich am wenigsten kenne und am wenigsten gehört habe, muss ich wirklich zugeben.
Würdest du sagen, das lag an dir und deinem damaligen Mindset? Also du warst einfach weg? Mhm. Oder also das ist ja wie in einer Freundschaft oder so. Manchmal ist man enger zusammen, manchmal verliert man sich mal für eine Zeit aus den Augen. Und so, also war es so bei dir?
Ja, ich habe die erste Single gehört, Shock of the Lightning, fand es schon irgendwie stumpf und habe dann wirklich das Interesse auch an der Band tatsächlich verloren.
Das ist interessant, weil es ging mir tatsächlich ganz genau so.
Ja.
Also ich kann mich erinnern, dass für die Dig Out Your Soul im Vergleich eine riesen Werbekampagne weltweit gefahren wurde. Ich kann mich an Bands erinnern, also Straßenmusikertruppen in New York, die Songs vorab bekommen hatten und dann Coverversionen in der New Yorker U-Bahn gespielt haben, natürlich rein zufällig immer begleitet von hochprofessionellen Kamerateams mit tollem Soundequipment. Aber nochmal promotechnisch der ganz große Aufschlag und wie es Thorsten Groß dann sagt, die Musikkritik, die generelle Musikkritik überschlägt sich und sagt, ein Spätwerk mit Reife und Erwachsen und überhaupt. Und ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 24 und für mich klang das unfassbar altbacken. Und zwar nicht auf die coole Art, also nicht Retro oder Vintage, sondern altbacken. Alles mit Tempo-Songs, Shock of the Lightning mal ausgenommen. I'm Out of Time ist für Liam-Verhältnisse ein guter Song. Gab mir aber auch nichts. Falling Down ist witzigerweise der einzige, den ich nennen würde, als den, den ich mehr als einmal wirklich gern, also hintereinander angehört habe. Und bei jedem anderen Oasis-Album gibt es einen Song, den ich mindestens 6-mal hintereinander immer nur diesen, ich weiß, Some Might Say war so eine Nummer, das ist einfach kleine Stereoanlage in meinem Kinderzimmer, Nase zwischen die beiden Boxen und voll aufdrehen und einfach 6-mal oder All Around the World, solche Sachen, gab es auf dem Album einfach, es gab keinen Ausreißer nach oben mehr für mich.
Ja. Es klingt, als ob die Geschichte der Band auserzählt ist, ne? Und es ist, glaube ich, kein Zufall, dass danach das Ganze implodiert ist.
Ich denke auch, dass das so richtig künstlerisch zufrieden können sie nicht gewesen sein. Hm. Gucken wir der Vollständigkeit halber auf die Beiträge der in Anführungsstrichen zu dem Zeitpunkt 9 Mitglieder, die da auch schon 9 Jahre in der Band sind und damit länger als die Gründungsmitglieder.
Ja.
Auch was man gerne vergisst, dass Gem Archer länger der zweite Gitarrist von Oasis war als Bonehead.
Mhm.
Die tragen folgende Nummern bei: To Be Where There's Life von Gem Archer und The Nature of Reality von Andy Bell, deine Gedanken dazu.
Kann ich dir wirklich nichts dazu sagen, weil ich die so dermaßen irrelevant finde, diese Songs.
Ja.
Aber wir hatten ein Gespräch, Stichwort verklagen.
Ja, witzigerweise habe ich das immer Gem Archer zugeschrieben. Jetzt gucke ich hier in unsere Daten und stelle fest, Noel Gallagher ist der Dieb. Get Off Your High Horse Lady, der 6. Song auf dem Album, ist ein 1:1 Lennon-McCartney-Rip-Off mit einem anderen Text. Gemerkt hat es damals niemand und es hat auch, jetzt muss ich überlegen, 15 Jahre niemand gemerkt. So lange, bis Peter Jackson den auf Disney Plus diese Get Back Beatles Dokumentation neu aufgelegt hat und sich durch, weiß ich nicht, 4 Wochen Videomaterial von 1969 durchgewerkelt hat und da einmal auflistet, an welchen Songideen die Beatles vor Let It Be gearbeitet haben. Und da ist, siehe da, völlig überraschend, Noel Gallagher hat bei den Beatles geklaut.
Ich wollte gerade sagen, ist schwerer Schock.
Genau, ne? Schwerer Schock. Ja. Ist da genau diese Melodie drin, 1:1. Und ich kann unseren Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, schaut euch mal diese Doku an und sucht diesen Punkt.
Ja.
Ihr werdet ihn finden, weil ich bin senkrecht im Wohnzimmer gestanden. Und wirklich so, da ist es. Und ich warte drauf, aber ich glaube auch, dass Paul McCartney vielleicht jetzt kein Interesse hat. Plus, Get Off Your High Horse Lady war auch für Oasis jetzt kein Smash-Hit, würde ich mal vorsichtig sagen. Schön! Olli, damit haben wir die Diskografie, das Spätwerk, erschöpfend behandelt.
Jupp.
Was da so veröffentlicht wurde nach, eigentlich mit Be Here Now, aber spätestens mit Standing on the Shoulder of Giants, spaltet die Fangemeinde. Und wir haben auch einen Gesprächspartner gefunden, der mit seiner Meinung über das Spätwerk nicht hinterm Berg hält und dessen Stimme in Deutschland gehört wird bei solchen Themen. Und das ist die MTV-Legende Markus Kafka.
Ich war 1996 in Knebworth am ersten Tag, am Samstag, und stand da halt mit 125.000 Leuten. Und es war wirklich das größte, also so an Impact, was ein Konzert jemals bei mir hatte. Und ich habe viele Konzerte gesehen. Und ja, ich war zu der Zeit Oasis-Fan, aber Oasis in England zu dem Zeitpunkt mit so vielen Menschen zu sehen, auch wenn ich kaum auf die Bühne gesehen habe, weil ich ewig weit weg war und so. Aber dieses Gefühl, da zu sein und Teil des Ganzen zu sein, das hat mich dann halt so für die nächsten Jahre zum totalen Oasis-Aficionado gemacht. Und dann Schritt für Schritt die Konzerte in den 2000ern zu sehen und auch die Platten der 2000er zu hören, wie sie immer mehr so an ihr eigenes Denkmal gepisst haben, das war schon auch wirklich hart.
Also, Marc, Olli, nimm du Stellung.
Starker Tobak auf alle Fälle. Ich kann es nachvollziehen. Ist natürlich schon
gnadenlos.
Gnadenlos, ja.
Also Markus Kafka geht hart ins Gericht mit dem Spätwerk. Wir haben ja vorher gesagt, es gibt eigentlich auf fast jeder Platte, ich denke, es wurde deutlich, auf welcher wir finden, dass kein wirklich toller Song dabei ist. Hm. Aber sonst auf jedem Album sind ein paar bemerkenswerte Nummern drauf. Hm. Damit haben wir die Diskografie erschöpfend behandelt und sind am Ende unserer heutigen Folge. Wenn ihr uns schreiben wollt, uns mitteilen wollt, welches euer Lieblings-Oasis-Spätwerk ist, was euer Lieblingssong ist, oder wenn ihr uns sonst irgendwas erzählen wollt, könnt ihr das gerne tun per E-Mail an hallo@bold.audio oder ihr addet uns auf den gängigen Social-Media-Plattformen. Da findet ihr uns unter @bold.audio. Nochmal der Hinweis, wir haben eine Playlist auf Spotify für euch, wo wir alle Songs, über die wir hier konkret sprechen, alle Vergleichssongs, alles, was wir hier so euch erzählen, untermauern mit Oasis Musik auf Spotify, und die verlinken wir euch in den Shownotes. Ansonsten noch ein Ausblick auf die nächste Folge. Was machen wir in der nächsten Folge?
In der nächsten Folge von Chaos and Glory soll es um die Brüderzwistigkeiten, die ganzen Skandale und den finalen Downfall der Band gehen.
Richtig, Olli. Wir gucken uns die Skandale nochmal an, die die Band zu dem gemacht haben, was sie sind, und den größten Skandal, die Auflösung der Band auf einem Festival in Paris im Jahr 2009. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe, trotz des vergleichsweise schlimmen, negativen, schwierigen Themas. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Wir sehen uns und hören uns bei der nächsten Folge. Der Nick sagt Tschüss und der Olli sagt
Servus.
Chaos and Glory ist eine Produktion von Bold Audio. Moderiert von Nick Sauter und Oliver Kastenhuber. Produktion, Redaktion und Interviews Christian Ruckmeier. Aufnahmeleitung und Projektmanagement Philipp Peters. Webdesign und Technik Andreas Riermeier und Peter Zitzelsberger. Social Media und Grafik Alexandra Negrea und Mona Seefried.